Du bist treu. Dieses Lied passt sehr gut zu unserer Predigtreihe. Es geht um Beziehungen, die stark machen. Bisher haben wir gesprochen über die Beziehung zu einem Mentor, der mein Potenzial entwickelt. Da ging es um Barnabas und um Paulus. Wir haben gesprochen und nachgedacht über einen Unterstützer, den ich finden kann, der mir den Rücken stärkt und mir Kraft gibt. Da ging es um Kaleb und um Josua. Wir haben am letzten Sonntag darüber nachgedacht, wie es mit Freunden ist, die mich in schweren Zeiten tragen und den Glauben stärken. Da ging es um die vier Träger, die ihren gelähmten Freund zu Jesus brachten. Und heute geht es um das offene Wort. Einen Freund finden, der mir auch Schuld im Leben aufdecken darf und mir so einen guten Weg weist. So ein Freund ist wie ein Navi im Auto. Kennen wahrscheinlich fast alle. Ein Navi, wenn man die Strecke eingegeben hat und kommt auf eine falsche Route, dann kommt in der Regel die Anweisung, bitte wenden, bitte wenden. Und je schneller ich darauf höre, umso weniger Umweg fahre ich. Keiner von uns käme auf die Idee, jetzt das Navi anzuklagen. Wie kannst du es wagen, mich zu korrigieren? Warum machst du mir ständig Vorschriften? Warum musst du immer dazwischenreden? Es läuft doch gerade so schön. Jeder würde sagen, okay, das Gerät kennt das Ziel, es kennt den Weg, ich sollte auf dieses Gerät auch hören. Ich frage dich heute, hast du so einen Freund, der Navi für dich sein darf? Der dazwischen reden darf? Bitte wenden? Als ich Jugendreferent war, hatte ich einen Freund in Augsburg. Mit dem habe ich einige Schulungen zusammen gemacht. Er war Pädagoge. Wir haben Schulungen im Bereich Erlebnispädagogik miteinander angeboten. Es war ein sehr begabter Mann. Sehr engagiert, sehr kreativ. Und als ich dann wieder in die Gemeindearbeit wechselte, da haben sich unsere Wege verloren. Nach einigen Jahren traf ich den Pastor von seiner Gemeinde auf einem Kongress. Wir kamen ins Gespräch und ich sagte ihm, du nimm doch bitte liebe Grüße an meinen Freund mit. Und er sagte mir, das ist leider nicht möglich. Es war so, dass sich mein Freund innerlich auf Abwege begeben hat und dass er keine Korrektur angenommen hat. Auch das, was die Gemeindeleitung ihm sagte, nahm er nicht an. Und deswegen musste die Leitung ihn aus der Verantwortung in der Gemeinde herausnehmen, um Schaden zu begrenzen. Mein Freund fand keinen Raum zur Umkehr oder wie die Bibel es nennt, keinen Raum zur Buße. Und damit war sein ganzes Potenzial verloren. Das tat richtig weh. Unbußfertigkeit ist der größte Hemmschuh des Lebens. Buße dagegen ist der größte Türöffner des Lebens. Und seit dem Erlebnis mit meinem Freund bitte ich Gott immer wieder, bitte erhalte mir immer einen Raum zur Buße. Ich habe deswegen einen Freund, der mir alles sagen darf. Die Ältesten bat ich, bitte sagt mir, wenn ich mich verrenne, ihr habt die Aufgabe, ihr habt die Pflicht dazu, mir das zu sagen. Und auch hier habe ich einen Freund, dem ich die Erlaubnis gab, mir alles zu sagen. Du schlägst dich selbst K.O., wenn du niemanden hast, der dir Fehler vorhalten und vorzeigen darf. Wir schauen jetzt auf das Leben von König David. Wir schauen auf seinen Irrweg und auf seinen Ausweg. Und wir schauen auch auf diesen Mann, der den Mut aufbrachte, dem König die Wahrheit zu sagen. David hatte sein Heer wieder einmal in den Krieg geschickt. Diesmal gegen die Philister und die Ammoniter. Er selbst dagegen hat diesmal gesagt, ich mache Siesta. Ich bin nicht dabei. Und als er am Nachmittag aufwachte, auf dem Dach seines Palastes hinunterschaute in den Nachbargarten, sah er eine sehr schöne Frau, die dort badete. David erfuhr, dass diese Frau verheiratet war. Trotzdem ließ er sie kommen. Trotzdem schlief er mit ihr und sie wurde schwanger von ihm. David wusste, das war nicht in Ordnung. Deswegen gewährte er dem Mann dieser Frau sofort einen Fronturlaub und schickte ihn nach Hause zu seiner Frau ins Bett, um die Sache zu vertuschen. Aber der Mann ging nicht nach Hause. Weil David die Sache trotzdem irgendwie hinbiegen wollte, schickte er diesen Mann wieder an die Front in eine sinnlose Schlacht, die er anordnete. Und tatsächlich, er kam um und David holte die schöne Frau zu sich und heiratete sie. Und dann lesen wir in 2. Samuel Kapitel 12. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: David, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll, er zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar von seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe und Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu ihm: Du bist der Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du das getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir: Jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir nahesteht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Was für eine Geschichte. Schuld hinterlässt eine lange Spur des Leides. Buße dagegen öffnet den Raum zurück ins Leben. Ein Freund, der mir möglichst schnell die Wahrheit sagt, ist ein ganz großer Gewinn für mein Leben, ob ich ihn gerufen habe oder auch nicht. Und deswegen wünsche ich dir, sei offen für jeden Nathan, der dir auch unbequeme Sachen sagt, denn du wirst dadurch gewinnen. Sei offen, wenn Gott dir jemanden schickt, der dich auf Dinge hinweist, die nicht gut gelaufen sind. Wann bin ich bereit für das offene Wort? Das offene Wort trifft hier bei David auf ein bußfertiges Herz, auf ein Herz, das bereit ist, umzukehren. Und ich will jetzt mal dies näher beschreiben. Wie sieht so ein Herz aus? Wie kann mein Herz so werden, wie wir es hier bei David entdecken? Das Erste, was wir sehen, ein bußfertiges Herz wird genauso versucht wie all die anderen auch. David geht es wie uns und uns geht es wie David, vielleicht in anderen Dingen, aber im Grunde sind wir alle nicht anders. Wie kommt diese Versuchung in das Leben von David hinein? Es beginnt mit Müßiggang und Schlendrian. Das Heer im Krieg, der Anführer bis zum Nachmittag im Bett. Dann folgt der begehrliche Blick. Er findet die Frau in der Nachbarschaft nicht nur schön, der findet sie geil. Er hat sich nicht nur an ihr gefreut, er hat sie haben wollen. Er wollte an ihr und mit ihr seine Lust befriedigen. Und dann kommt der nächste Schritt, dass er Grenzen nicht beachtet. Er erkundigt sich bei seinen Knechten, wer es ist. Die sagen, die Frau ist verheiratet, die ist nicht mehr frei. Und David sagt, interessiert mich im Moment gerade wenig. Und er spielt mit dem Feuer und er lässt sie zu sich kommen in den Palast. Und dann fällt auch noch die letzte Grenze. Er zieht sich mit ihr zurück, bringt sie ins Schlafzimmer und schläft mit ihr. Die Versuchung kommt zu jedem, nicht nur beim Thema Sex. Und jeder entscheidet, ob er der Versuchung Raum gibt, vielleicht Stück für Stück, bis es irgendwann nicht mehr zurückgeht. Waren das alles nur Zufälle? Oder ich frage mal ganz provozierend, waren das vielleicht sogar Fingerzeige Gottes? Es lief doch alles so glatt. David war mal zu Hause, kam selten vor, aber jetzt war es so. Dann zieht er gerade jetzt an diesem Tag diese Frau, die in die Nachbarschaft gezogen ist. Ja, das kann doch kein Zufall sein, oder? Dann kommt sie auch noch zu ihm, als er sie holen lässt. Und dann, sie hat es doch auch irgendwie gewollt, oder? Es lief alles irgendwie so glatt. Dann muss es Gott doch auch gewollt haben. Dann war es doch wohl in Ordnung. Es ist nicht ganz leicht. Manchmal denken wir ja, wenn eine Sache gut läuft, dann muss das Gottes Wille sein. Wenn Dinge einfach so glatt laufen, dann hat doch Gott wohl seine Hand im Spiel. Aber es ist nicht immer so. Die offene Tür kann auch manchmal das offene Messer sein, mit dem ich mich selbst schlachte. Meine Werte, meine Überzeugungen einfach abschneide und anders handle. Auch völlig falsche Dinge laufen glatt. Der zweite Gedanke, den habe ich hier schon mit drin, ein bußfertiges Herz fällt in Sünde wie andere auch. David nutzt hier seine Macht als König aus. Er ist seiner Lust gehorsam gegen das, was richtig ist und was er auch wusste. Und nach der ersten Grenzüberschreitung folgt auch gleich die nächste. Sünde hat auch immer Folgesünden. Er muss vertuschen, was da war. Er benutzt den Ehemann seiner Geliebten und will mit ihm die Sache vertuschen. Es gelingt nicht, dann kommt der nächste Schritt. Er beauftragt einen Mord an ihm. Er benutzt seinen Heerführer, um jetzt die Sache zu verschleiern und zu rechtfertigen. Ja, Sünde kommt selten allein. Andere werden mit hineingezogen und es folgen eine auf die nächste. Wer sich eine Ausnahme gönnt, dem wird die nächste praktisch aufgezwängt. Und der dritte Gedanke, jetzt kommt das Entscheidende. Ein bußfertiges Herz lässt sich etwas sagen. Eigentlich würden wir denken, hier an dieser Stelle keine Chance, oder wer soll denn dem noch etwas sagen? Der hat sich so verrannt. Aber er lässt sich etwas sagen, David. Von wem? Von Nathan. Nathan ist ein Prophet Gottes. Einer, der das Wort Gottes kannte. Einer, der mit Gott in Verbindung stand. Wir lesen wenigstens von einer Begegnung zwischen Nathan und David, die vorher schon stattfand. Da ging David auf Nathan zu und bat ihn um Rat. Und Nathan sagte, du David, was du da vorhast, das wird nichts. Gott sieht die Dinge anders. Und David nahm seine Worte an, obwohl sie anders ausfielen, als David sich das gewünscht hätte. Von wem nehme ich Rat an? Wer ist es, der mir etwas sagen darf? Menschen, die Gott und seine Gedanken kennen, das sind die, auf die ich hören sollte. Auch wenn ihr Rat anders ausfällt, als ich es mir wünsche. Nathan kommt ungefragt und David hört tatsächlich zu. Der zweite Schritt. Ein bußfertiges Herz kann zuhören. Nathan erzählt seine gesamte Beispielgeschichte bis zum Ende. Ohne Unterbrechung. Es gibt Leute, die solltest du ausreden lassen. Und dann stellen wir fest, das Gewissen von David ist nicht völlig abgestumpft. David kann immer noch urteilen. Und in dem Fall kann er sich sogar selbst verurteilen. Bei der Geschichte sagt er, dieser Mann hat den Tod verdient. Das war ihm klar. Und dann kommt das Urteil zurück auf ihn und er kann es hören. Nathan sagt, du bist dieser Mann. Du bist der Mörder Urias. Du hast dich Gott widersetzt. Dich und deine Familie wird es in Zukunft hart treffen. Und David fällt ihm wieder nicht ins Wort und lässt ihn ausreden. Und dann kann dieses bußfertige Herz die eigene Schuld eingestehen. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Dieser Satz erscheint fast zu banal gegenüber dieser großen Sünde, die David auf sich geladen hat. Ist das alles, was er zu sagen hat? Ist das alles, was er sagen soll in dieser Zusammenhang? Ja, das ist alles. Und da steckt alles drin. Ein volles, umfassendes Geständnis. Keine Ausreden mehr. Keine Begründungen, keine Erklärungen. Aber die Frau wollte es doch auch. Es lief doch alles so glatt. Aber ich kann doch auch nichts für meine Triebe. Nein, einfach nur, ich habe gesündigt. Punkt. Ein bußfertiges Herz. Und dann kommt der vierte Schritt. Ein bußfertiges Herz kann neu anfangen. David macht nicht weiter wie bisher. Keine Vertuschung, keine Erklärung. Das bußfertige Herz kann den Zuspruch, der ihm entgegengebracht wird, hören und aufnehmen. David steht zu seiner Sünde und Gott steht zu seiner Barmherzigkeit. Das ist Evangelium. Ich habe gesündigt, sagt David. Und Nathan sagt, der Herr hat dir vergeben. Und das Besondere in dieser Situation, der Zuspruch Gottes erfolgt durch den, der gleich vorher die Anklage vorgebracht hat. Der Überbringer der unangenehmen Nachricht wird zum Überbringer des Freispruchs. Der, der die ungeliebte Wahrheit brachte, wird zu dem, der jetzt auch die Liebe bringt. Die Wahrheit kommt nicht ohne die Liebe und die Liebe kommt nicht ohne die Wahrheit. Der Mensch, der dir die Wahrheit sagt, ist auch der Mensch, der dir die Liebe bringt. Ohne auch die Liebe zu bringen, verwirkt er das Recht, dir die Wahrheit zu sagen. Das bußfertige Herz kann diesen Zuspruch aufnehmen und das bußfertige Herz kann auch die Folgen aus dem Verhalten aufnehmen. David muss für seine Schuld nicht sterben, darüber gilt die Gnade Gottes. Doch die Schuld hat Auswirkungen im Leben von David. Die Taten werden ja nicht ungeschehen. David wird ein Leben lang damit umgehen müssen, dass er den Ehemann seiner Frau umbringen ließ. Und aus dem Ganzen ergibt sich noch eine andere Konsequenz, dass Gott seinen Schutz zurückhält. Und er sagt, Tod und Intrigen werden zur Familie Davids dazugehören. Das, was du getan hast, wird dich auch wieder treffen. Nicht ganz leicht, diese Sache. Vergebung macht frei von der Anklage, Vergebung macht frei von dem schlechten Gewissen und die Folgen meines Handelns werden mich trotzdem ein Leben lang begleiten. Die Narben der Sünde werde ich mittragen. Ich fange neu an mit dem alten Leben im Hintergrund. Und David geht noch einen dritten Schritt in seinem Neuanfang. Das demütige, bußfertige Herz kann Gott anbeten. Davids Sohn wird tatsächlich krank. David liegt Gott tagelang in den Ohren, bittet für das Leben seines Sohnes, doch nach 7 Tagen erliegt er seiner Krankheit. Und David wäscht sich, er macht sich frisch und er geht in den Tempel und wirft sich vor Gott nieder und betet Gott an. David wird nicht bitter gegen Gott. David klagt Gott nicht an, er betet ihn an. Und David hat sogar einen Psalm geschrieben nach diesem Ereignis, der Psalm 51. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Und im Psalm 141 formuliert David, wer Gott gehorcht, darf mich zurechtweisen, wenn ich schuldig werde. Denn er meint es gut mit mir. Es ist eine große Hilfe, wenn er mir meine Fehler vorhält. Ich wehre mich nicht gegen seinen Rat. Ja, Gott liebt es, gnädig zu sein. Und dafür stellt er dir Menschen zur Seite, die dir die heilsame Wahrheit sagen. Wohl dem, der solch einen mutigen Freund hat. Ich lade euch jetzt wieder ein, schreibt Handynachrichten. Wir wollen das an jedem Sonntag machen in dieser Themenreihe. Und ich habe schon von anderen gehört, wie gut die Rückmeldungen sind, die sie bekommen haben, wie ermutigend das Ganze ist. Und deswegen lade ich euch ein, jetzt auch, schreibt euch eine Nachricht. Ihr dürft es auch auf Zettel schreiben, auf den Tischen liegen Zettel und Stifte. Schreibt vielleicht heute als erstes mal eine Nachricht an euch selbst. Vielleicht wäre das ja mal dran. Oder ihr schreibt eine Nachricht an einen Freund und sagt einfach, du darfst mir alles sagen. Du sollst mir alles sagen. Oder schreibt eine Nachricht, ich will dich als ehrlichen Freund. Ich will, dass du mir hilfst, in Gottes Spur zu bleiben. Lass uns näher zusammenrücken. Oder vielleicht seid ihr auch so mutig und sagt, du, ich habe da was gesehen, das wundert mich. Ich kann das gar nicht recht einordnen in deinem Leben. Lass uns doch mal darüber reden. Oder ihr schreibt jemand einfach nur Danke für das offene Wort, das du mir gegenüber gesagt hast. Es hat mir wirklich geholfen. Nehmt euer Handy raus, tippt Nachrichten oder schreibt sie auf Zettel, gebt sie anderen weiter. Es wird ein ganz großer Gewinn für euch werden und für denjenigen, der es liest. Und in dieser Zeit spielt uns die Band ein Musikstück.